SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Das Aus der Ampelkoalition ist besiegelt. Wie es in dieser verzwickten Lage jetzt weitergeht mit Minderheitsregierung, Vertrauensfrage, wahrscheinlich Neuwahlen, das schauen wir uns gleich aus verschiedenen Perspektiven an. Auch die Reaktionen hier im Saarland haben wir im Programm. Und wir werfen noch einen Blick in die USA, einen Tag nachdem Donald Trump zum nächsten Präsidenten gewählt wurde.
SR Info.
Manche hatten sich auf eine lange Nacht im Kanzleramt eingestellt, aber am Ende ging es dann doch recht schnell. Nur 3 Stunden, nachdem die Ampelpartner zum Koalitionsausschuss zusammengekommen waren, stand der Kanzler vor den Kameras und sagte sinngemäß: Es ist aus. Ich habe Christian Lindner als Finanzminister entlassen. Jetzt Minderheitsregierung, dann Vertrauensfrage, dann gegebenenfalls Neuwahlen. Das war's mit der Ampel. Was viele gestern Abend dann doch überrascht hat, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute Vormittag so kommentiert.
Das Ende einer Koalition ist nicht das Ende der Welt. Es ist eine politische Krise, die wir hinter uns lassen müssen und werden. Das Grundgesetz gibt klare Vorgaben für das weitere Verfahren, unsere Demokratie stark. Der Bundeskanzler hat erklärt, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Es ist der Weg, über den das Parlament den Weg zu Neuwahlen möglich machen kann. Der Bundespräsident muss über die Auflösung des Bundestages entscheiden, wenn der Bundestag dem Bundeskanzler im Verfahren nach Artikel 68 Grundgesetz das Vertrauen entzieht. Zu dieser Entscheidung stehe ich bereit.
Soweit der Bundespräsident. Über die aktuellen Entwicklungen spreche ich jetzt live mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Martin Polanski. Martin, wie ist dein Stand? Was ist da gestern passiert in diesen Abendstunden an diesem historischen Mittwoch, was den Ampelbruch letztlich verursacht hat?
Also ich glaube, der Ampelbruch kam, was man jetzt heute hört, für alle am Ende eben nicht mehr überraschend. Es hat sich eben angedeutet. Meine Interpretation wäre, dass die FDP letztendlich auch durch ihr Wirtschaftspapier auch gesagt hat schon gestern Abend, da gibt es eigentlich keine Zukunft. Und es wäre ja denkbar gewesen, dass die FDP aufsteht und sagt und auch vor die Presse tritt und sagt, wir können nicht mehr, weil wir dem Land das nicht zumuten wollen, ein weiteres Jahr Stillstand, gerade mit Blick auf die Wirtschaftslage. Da ist ihnen aber offenbar im letzten Moment dann der Bundeskanzler zuvorgekommen, indem er gesagt hat, ich entlasse jetzt den Finanzminister, möglicherweise auch, weil die Bild-Zeitung dann erfahren hat, vielleicht von der FDP, vielleicht aber auch von anderer Seite, dass dann Lindner bereits in dem Gespräch eine vorgezogene Neuwahl ins Gespräch gebracht hat, also in der gestrigen Runde. Und dadurch war Scholz dann so ein bisschen in der Offensive, zumindest wenn man jetzt die Frage stellt, wer ist handelt verantwortungsvoll, wer ist schuld. Und da hatte Scholz vielleicht am Ende dann doch ein bisschen die besseren Karten. Aber wie auch immer, das müssen die Bürger und Bürgerinnen am Ende entscheiden, wie ihnen das gefällt, die Ampelkoalitionsgeschichte.
Genau, dann schauen wir mal ein bisschen nach vorne. Ein bisschen überraschend zum Personal. Verkehrsminister Wissing will bleiben, von der FDP sogar zur SPD wechseln. Die anderen FDP-Minister sind aber ja jetzt raus. Was wird aus deren Jobs?
Ja, das ist ja so, dass der Finanzminister eben durch Jörg Kukies jetzt ersetzt wird. Jörg Kukies kommt aus dem Kanzleramt, der war selber schon Staatssekretär im Finanzministerium unter dem Finanzminister Olaf Scholz. Der war ja schon Finanzminister gewesen unter Angela Merkel, also ein ausgewiesener Fachmann, Wirtschafts- und Finanzexperte, kommt aus dem Investmentbanking ursprünglich. Da wird es heute die Ernennungsurkunde geben. Die beiden anderen Minister, Justizminister Buschmann und Bildungsministerin Schlag-Watzinger. Ja, wer die ersetzen soll, ist im Augenblick noch nicht so ganz klar. Es gibt eine Vertretungsregelung innerhalb der Bundesregierung. Das würde bedeuten, dass die Innenministerin Faeser erst einmal das Justizressort vertretungsweise übernimmt und die Jugendministerin Lisa Paus vertretungsweise das Bildungsministerium. Ob das eine Dauerlösung sein soll, ist im Augenblick unklar. Im Augenblick sowieso vieles noch ein bisschen unklar. Also die Dinge lichten sich erst, glaube ich, jetzt mit der Zeit.
Auf jeden Fall aber wird es zumindest übergangsweise eine Minderheitsregierung geben. Was kann die ja nun rot-grüne Regierung jetzt ohne Mehrheit im Bundestag überhaupt noch erledigen?
Das ist jetzt die große Frage. Also Olaf Scholz sagt ja, er will noch einige Gesetze schnell auf den Weg bringen. Das würde aber voraussetzen, dass zum Beispiel die Union zustimmt. und die Union da mitmacht. Jetzt kann man sagen, bei einigen dieser Projekte, die er genannt hat, da ist durchaus denkbar, dass die Union das will oder Schwierigkeiten hätte zu begründen, warum sie das jetzt verhindert. Also wenn es um eine schnelle Reform des europäischen Asylrechts geht, wenn es darum geht, dass man die Steuersätze so anpasst, Stichwort kalte Progression, dass die normalen Beschäftigten nicht zu stark von der Inflation betroffen sind, also finanziell. Das ist ja alles Dinge, die die Union eigentlich auch mitmachen möchte. Und da ist die Frage, kriegt er die Union dann mit ins Boot oder sagt die Union, nein, wir fordern jetzt wirklich schnelle Neuwahlen. Wir wollen, dass der Kanzler nicht erst bis Mitte Januar wartet mit der Vertrauensfrage, sondern erhöhen jetzt den Druck. Und da gibt es heute ein Gespräch zwischen Friedrich Merz, dem CDU-Chef und Fraktionschef der Union, und andererseits eben Bundeskanzler Olaf Scholz. Da kann man gespannt sein, ob es dann in irgendeiner Weise eine Verständigung gibt. Im Augenblick sind die Zeichen, die aus der Union kommen, ganz klar. Die sagen, Kanzler muss jetzt ganz schnell im Grunde genommen den Weg freimachen, indem er die Vertrauensfrage stellt. Am Ende ist es die Entscheidung des Bundeskanzlers laut Grundgesetz, wann er diese Vertrauensfrage stellen will.
Ein ganz wichtiges Thema ist ja auch, der Haushalt für 2025 steht noch nicht. Was, wenn es bis Anfang des Jahres keinen gibt. Was wird ab Januar praktisch schwierig hier in Deutschland?
Das wird dann schwierig. Es ist so, es muss eigentlich auch ein Nachtragshaushalt noch für 2024 verabschiedet werden. Da könnte dann eine Haushaltssperre drohen. Da müsste dann jedes einzelne Projekt im Grunde genommen vom neuen Finanzminister Jörg Kukies, der jetzt heute ins Amt kommt, dann genehmigt werden. Und für das kommende Jahr gibt es ja keinen Haushalt 2025. Da gibt es eine vorläufige Haushaltsführung. Dann normalerweise ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich, aber es würde sich ja über viele, viele Monate hinziehen. Und eine vorläufige Haushaltsführung bedeutet, dass man eigentlich keine neuen Projekte starten kann. Und eine Regierung, die sozusagen ein halbes Jahr gelähmt ist und die sozusagen keine Projekte beim Klimaschutz, was die Stabilisierung der Wirtschaft angeht, starten kann, das wird dann auch schwer zu begründen. Und von daher habe ich im Augenblick große Zweifel oder gewisse Zweifel zumindest, ob der Kanzler das durchhalten kann, zu sagen, ich warte jetzt noch mal bis Mitte Januar, das ist ja immerhin mehr als 2 Monate, oder ob nicht am Ende doch der Druck sehr groß ist, dann doch schneller zu Neuwahlen zu kommen. Auf der anderen Seite ist auch wiederum Weihnachten dazwischen, also es ist nicht so ganz einfach.
Informationen und Einschätzungen von Martin Polanski aus dem ARD-Hauptstadtstudio zum Ampelbruch. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück, denn Kanzler Scholz hat ja, wie eben angesprochen, angekündigt, am 15. Januar die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen. Das letzte Mal, dass ein Kanzler diese Karte gezogen hat, war 2005. Gerhard Schröder hat damals die Vertrauensfrage gestellt, hat im Bundestag dafür dann keine Mehrheit bekommen. Daraufhin hat der damalige Bundespräsident Horst Köhler 3 Wochen überlegt und dann den Bundestag aufgelöst und Neuwahlen angesetzt. Unser ARD-Rechtsredakteur Frank Bräutigam erklärt nochmal ganz genau, wie die Abläufe laut Grundgesetz in solchen Fällen vorgesehen sind.
Schritt 1 ist, der Bundeskanzler stellt im Bundestag den Antrag, ihm das Vertrauen auszusprechen. Kann das mit einer inhaltlichen Sachfrage verbinden oder die Vertrauensfrage auch isoliert stellen. Schritt 2 wäre, frühestens 48 Stunden nach diesem Antrag stimmt der Bundestag über die Vertrauensfrage ab. Das soll laut Scholz rund um den 15. Januar 2025 passieren. Schritt 3. Der Bundeskanzler kann nach einer verlorenen Vertrauensfrage dann dem Bundespräsidenten vorschlagen, den Bundestag aufzulösen. Schritt 4. Der Bundespräsident kann daraufhin den Bundestag auflösen. Der muss das aber nicht. Über diese Frage muss er innerhalb von 21 Tagen nach der Abstimmung im Bundestag entscheiden. Lehnt er eine Auflösung ab, dann würde es bei einer Minderheitsregierung bleiben. Löst der Bundespräsident aber den Bundestag auf, dann kommt es zu Neuwahlen. Und Schritt 5 ist schließlich, die Wahl zu einem neuen Bundestag, die muss innerhalb von 60 Tagen nach der Auflösung des Bundestages stattfinden. Also wahrscheinlich wäre dann ein Wahltermin im März 2025.
Nun fordert ja die Opposition schon seit gestern Abend, dass Olaf Scholz die Vertrauensfrage früher stellt, also nicht erst am 15. Januar. Warum jetzt eine so lange Hängepartie, argumentieren zum Beispiel einige Unionspolitiker. Die Chefin vom Bündnis Sarah Wagenknecht spricht von einer Insolvenzverschleppung. Nochmal Frank Bräutigam auf die Frage, ob man den Kanzler zwingen könnte, früher die Vertrauensfrage zu stellen.
Nein, rechtlich nicht. Ob ein Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt und wenn ja, wann er das macht, das ist rechtlich gesehen allein seine Entscheidung. Auch der Bundespräsident kann das nicht irgendwie anordnen. Der politische Druck, der steigt mit der Forderung der Union nach der sofortigen Vertrauensfrage natürlich enorm, diese früher zu stellen. Also das wird jetzt spannend, wie Scholz damit umgeht. Und auch wenn der Bundespräsident in diesem Stadium nichts rechtlich anordnen darf, Gespräche führen und appellieren könnte er natürlich immer.
wann auch immer der nächste Schritt also passiert, auf absehbare Zeit wird Rot-Grün übergangsweise weiter regieren ohne die FDP. Aaron Klein hat Stimmen aus der saarländischen Politik dazu eingeholt.
Ministerpräsidentin Redinger, SPD, sagte im SR-Interview, die Ampelregierung habe bisher nichts geliefert, was die Wirtschaft voranbringen könnte. Jetzt könne das Wirtschaftspaket von Kanzler Scholz noch durchgebracht werden und das sei auch für das Saarland gut.
Wir waren jetzt auch an einem Punkt, es hilft dort jetzt auch nicht, einen kleinen Minimalkonsens mit der FDP zu suchen. Der hilft auch der saarländischen Wirtschaft nicht. Deshalb ist der Weg jetzt frei für große, für gute Lösungen. Olaf Scholz hat sie vorgeschlagen. Wenn das jetzt möglich wird, dann war es sicherlich der richtige Weg, auch für die saarländische Wirtschaft, auch wenn ich mir wirklich gewünscht hätte, um ehrlich zu sein, dass die Ampel schon viel früher den Weg dafür gefunden hätte.
Der von Scholz vorgegebene Zeitplan, die Vertrauensfrage Mitte Januar zu stellen, sei richtig, so Redinger weiter. Die CDU im Saarland sagt, Neuwahlen, ja bitte, aber so schnell wie möglich. Landeschef Toscani sagte, die Ampel sei sowieso schon vor Wochen zu Ende gewesen. Die CDU sei trotzdem gesprächsbereit.
Ich denke, in staatspolitischen Krisen, wie wir sie jetzt haben, ist es wichtig, dass Opposition und Regierung miteinander im Gespräch sind, dass demokratische Parteien untereinander im Gespräch sind. Das darf aber nicht zu einer Hängepartie führen, sondern wir brauchen klare Verhältnisse.
Toscani fordert Neuwahlen schon im Januar. Der Chef der saarländischen FDP, Luxic, ist aktuell als Staatssekretär im Verkehrsministerium der einzige Saarländer in der Bundesregierung. Aber er hat um Entlassung gebeten. Auch er fordert Neuwahlen so schnell wie möglich. Wie die Ampel jetzt auseinandergebrochen ist, sei trotzdem bedauerlich.
Es wäre besser gewesen, man hätte in einem gemeinsamen geordneten Verfahren schnelle Neuwahlen angestrebt. Das hat ja die FDP angeboten. Jetzt geht es im Streit auseinander. Das ist jetzt leider so, aber jetzt ist wichtig, dass wir ja für unser Land möglichst schnell eine Richtungsentscheidung bekommen.
Die Grünen im Saarland und Landeschef Morbe stehen hinter dem Zeitplan des Kanzlers. Es sei die richtige Entscheidung gewesen, Finanzminister Lindner zu entlassen.
Wenn ein Koalitionspartner wahltaktische Eigeninteressen verfolgt, sprich die FDP, dann kann eine Koalition nicht weiter aufrechterhalten werden. Und es war dann aus dem Grund nur konsequent auch zu sagen, wir lösen diese Konstellation auf.
Dass man jetzt in Berlin mit der CDU in Gespräche gehen muss, sei in so einer Situation alternativlos, so Morbe. Die AfD im Saarland hat sich noch nicht geäußert. Auch wiederholte Anfragen blieben bisher unbeantwortet.
Regierungskrise in Deutschland. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Länder, vor allem in Europa. Immerhin ist Deutschland das bevölkerungsreichste Land der EU. Zumindest früher war Deutschland auch mal der Motor der EU. Wie blickt man in Brüssel und in den anderen EU-Mitgliedstaaten jetzt auf das gelähmte Berlin? Katrin Schmidt berichtet.
In den EU-Institutionen hält man sich naturgemäß zurück mit der Kommentierung nationaler Regierungskrisen. Von EU-Parlamentspräsidentin Metsola kommen heute aber die Worte, das ist Demokratie. Man werde in Brüssel die Ergebnisse dieses Prozesses in Berlin beobachten. Generell gelte, ohne ein starkes, handlungsfähiges Deutschland gäbe es kein starkes Europa. Keine Sorgen um die deutsche Handlungsfähigkeit macht sich nach eigener Aussage NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Er sei sicher, dass Deutschland in der Außenpolitik Kurs halten wird und seine Verpflichtungen etwa in Bezug auf die Verteidigung erfüllt. Bundeskanzler Scholz sei ein starker Führer, so Rutte, der in den kommenden Monaten sicher dafür sorgen werde, dass Deutschland auf der Weltbühne seine Rolle spielt. Aus dem Europaparlament kommen vor allem von Seiten der CDU-CSU-Gruppe kritische Stimmen. Daniel Caspari, deren Vorsitzender im EU-Parlament, sagt, die Ampelregierung steht auch in Europa und vielen Mitgliedstaaten für Orientierungslosigkeit und Desinteresse. Die Lage, so Caspari, in Deutschland, Europa und der Welt sei zu ernst, als dass man sich noch einen Tag länger als unbedingt erforderlich eine schwache Minderheitsregierung leisten könne.
Es ist 12.43 Uhr, jetzt der Nachrichtenüberblick von Stefan Eising.
Der Bundesnachrichtendienst darf die internationale Kommunikation nicht mehr so überwachen wie bisher. Das Bundesverfassungsgericht hat die Befugnisse des BND teilweise für verfassungswidrig erklärt. Die Karlsruher Richter entschieden, dass der Schutz der Privatsphäre vor allem ausländischer Menschen bisher unzureichend sei. Konkret geht es um die Überwachung im In- und Ausland, um die Gefahr von großen Cyberangriffen rechtzeitig zu erkennen. Bei Schaeffler in Homburg läuft seit dem Mittag eine Betriebsversammlung. Hintergrund sind die Pläne des Autozulieferers, in Deutschland 2800 Arbeitsplätze abzubauen. Davon ist auch der Standort in Homburg betroffen. Wie viele Stellen dort wegfallen sollen, ist aber noch nicht bekannt. Ein Grund für den Stellenabbau sind laut Schaeffler die ständigen Veränderungen in der Automobilzuliefererindustrie. Insgesamt sind in Deutschland 10 Standorte von den Streichungen betroffen. Im Saarland sind in diesem Jahr so viele Keuchhustenfälle gemeldet worden wie noch nie seit Einführung der Meldepflicht im Jahr 2013. Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts wurden bisher 279 Fälle registriert. Das seien jetzt schon mehr als beim bisherigen Höchststand von 2017. Laut dem RKI haben sich viele Menschen im Saarland in der ersten Septemberwoche infiziert. Gegen Keuchhusten gibt es eine Schutzimpfung. Die Impfquote liegt im Saarland laut dem Gesundheitsministerium unter dem Bundesdurchschnitt.
SR Info.
Wie schwierig das gemeinsame Regieren mit höchst unterschiedlichen Partnern ist, das wissen wir spätestens seit gestern Abend von der Ampel. In Sachsen wollen es drei Parteien jetzt gar nicht erst probieren. Zwei Monate nach der Landtagswahl dort sind gestern die Sondierungsgespräche von CDU, Bündnis, Sarah Wagenknecht und SPD gescheitert. Laut Ministerpräsident Kretschmer hat das BSW die Verhandlungen, Zitat, überraschend abgebrochen. Wie es jetzt weitergehen könnte mit einer Regierungsbildung unter ziemlich komplizierten Vorzeichen, berichtet Robin Hartmann.
Rien va plus, nichts geht mehr, hieß es gestern in Dresden vom Bündnis Sarah Wagenknecht.
Dann heißt das für uns, dass wir jetzt in der Opposition sind,
sagt Sachsens BSW-Chefin Sabine Zimmermann. Die Brombeer-Koalition damit passé. Einen weiteren möglichen Koalitionspartner schließt Ministerpräsident Michael Kretschmer von vornherein aus.
Im Hinblick auf eine Regierungsbildung kommt eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht in Frage. Ich glaube, das wussten sie alle, aber es ist manchmal nicht schlecht, wenn man das nochmal sagt.
Doch so wird es knapp mit Koalitionspartnern im Sächsischen Landtag. Eine Viererkonstellation mit Linken und Grünen würde für eine Mehrheit reichen. Doch zu den Linken gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss und die Grünen waren der Hauptgegner im Landtagswahlkampf. Also wirklich realistisch?
Nein, ich denke nicht. Ich halte das für absolut unrealistisch, aus verschiedensten Gründen.
Und damit sind Kretschmers Optionen für eine Mehrheit am Ende. CDU und SPD kommen zusammen nur auf 51 von 120 Sitzen im Landtag, benötigen mindestens 10 weitere Abgeordnete. Doch es ist auch nicht so, dass nun die Zweitplatzierten am Zuge wären. Denn eine Regierungsmehrheit unter der Führung der AfD gilt als unmöglich. Äußern wollte sich die Partei zu dem Thema gegenüber dem MDR jedoch nicht. Kommen damit Neuwahlen? Noch ist bis Anfang Februar Zeit, genügend Stimmen zumindest für die Wahl des Ministerpräsidenten zusammenzubekommen. Stichwort Duldung einer Minderheitsregierung. Offenbar werden da viele Telefonate geführt.
Dass diese Drähte etwas mehr glühen als in den Tagen davor, ja, das ist der Fall,
sagt Linken-Co-Parteichef Stefan Hartmann. Seine Partei zeigte sich noch gestern Nachmittag bereit, die alte Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD als Minderheitsregierung bis zu den nächsten Haushaltsverhandlungen zu tolerieren.
Meines Erachtens hat zum Beispiel Thüringen in den letzten 5 Jahren gezeigt, dass sehr wohl ein Land gut geführt werden kann und dass Stück für Stück und Thema für Thema intensiv miteinander die demokratischen Partner darum ringen müssen, was das Richtige fürs Land ist.
Doch dafür wäre eine Mitarbeit der Grünen notwendig. Und deren Fraktionschefin Franziska Schubert ist von der Idee nicht begeistert.
Es sind sehr viele Verletzungen passiert im Wahlkampf und der Ministerpräsident hat uns hier in Sachsen einen ziemlichen Schlamassel eingebrockt. Und da liegt der Ball in seinem Spielfeld, wie er damit umgehen will. Wenn es zu Gesprächen kommt, dann können wir gerne reden. Bei uns entscheidet grundsätzlich die Basis über alle Formen von Zusammenarbeit. Und das sage ich so deutlich, das wird kein Selbstläufer, weil da einfach zu viel passiert ist.
Während sich die CDU in den nächsten Tagen über die Möglichkeiten einer stabilen Regierung intern austauschen will, hat sich der SPD-Vorstand schon gestern Abend getroffen, die Lage ausgewertet und weitere Schritte besprochen. Co-Parteichef Henning Hohmann sieht seine Partei aber jetzt nicht in der Führungsrolle.
Die SPD in Sachsen ist immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt ist eine Variante raus und jetzt liegt der Ball bei der CDU, die jetzt entscheiden muss, als stärkste Partei, wem sie und ob sie weitere Gesprächsangebote an andere Parteien macht.
Somit gab es auch gestern noch keine abschließende Entscheidung bei den Sozialdemokraten. Und vielleicht kommt die Zusammenarbeit der Brombeer-Koalition durch die Hintertür. Schon gestern hieß es, bei den Sondierungsgesprächen seien auch Gemeinsamkeiten gefunden worden. Die Tolerierung einer Minderheitsregierung von CDU und SPD wollte das BSW daher nicht ausschließen.
Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt in den USA nach der Präsidentschaftswahl. Aber es steht ja schon seit gestern fest, dass Donald Trump der 47. Präsident wird. Und das relativ deutlich. Außerdem werden die Republikaner künftig eine Mehrheit im Senat haben. Für das Repräsentantenhaus ist das Rennen noch offen, aber viele Stimmen brauchen auch da die Republikaner nicht mehr. Man muss es so sagen, es war ein ziemlicher Durchmarsch der Republikaner bei dieser Wahl. Das hat gestern Abend unserer Zeit auch die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, eingeräumt. Ihre Anhängerinnen und Anhänger haben sie aber trotzdem gefeiert. Nina Barth.
Mit Kamala-Sprechchören wird Kamala Harris auf dem Campus der Howard University von ihren Anhängern empfangen. Ich danke euch allen, ich bin so stolz auf unser Rennen, sagt Harris.
I thank you. I thank you all. Look, I am so proud of the race we ran.
Viele der Männer und Frauen haben Tränen der Enttäuschung in den Augen. Das Ergebnis der Wahl ist nicht das, was wir wollten, nicht das, wofür wir gekämpft haben, nicht das, wofür wir gestimmt haben, sagt Harris. Sie verstehe, dass an diesem Tag viele aufgewühlt seien.
Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election.
Aber wir müssen das Ergebnis dieser Wahl akzeptieren, so Harris. Sie habe dem künftigen Präsidenten Donald Trump früher am Tag gratuliert und versichert, dass sie Trump und sein Team beim Übergang ins Weiße Haus unterstützen werde. Donald Trump hat dagegen den Wahlsieg von Joe Biden 2020 bis heute nicht anerkannt und damals damit gedroht, das Weiße Haus nicht zu verlassen. Und Harris kündigt an, den Kampf, der ihren Wahlkampf angetrieben habe, weiterzuführen.
While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign.
Sie werde nicht aufhören zu kämpfen, etwa für Freiheit und Demokratie. Manchmal dauert ein Kampf eine Weile, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht gewinnen, sagt Harris.
But here's the thing. Sometimes the fight takes a while. That doesn't mean we won't win.
Hunderte sind auf den Campus der Howard University gekommen, um ihre gescheiterte Präsidentschaftskandidatin zu sehen. Viele sind sichtlich erschüttert vom Wahlausgang, so wie Kimberly Matteau.
I'm pretty devastated. I'm very numb. Actually, I'm trying to keep it together for my kids.
Ich bin ziemlich am Boden zerstört, wie taub. Ich versuche, mich für meine Kinder zusammenzureißen. Eine andere Besucherin, Diva McPherson, erklärt, wenn sie an den Wahlsieg von Donald Trump denke, fühle sie sich enttäuscht, angewidert, paranoid.
Disappointed, disgusted, paranoid, all that.
Harris erklärt auf der Bühne, sie wisse, dass viele Angst davor hätten, dass jetzt eine dunkle Zeit anbreche. Sie hoffe, es komme nicht so. Und dann appelliert sie noch an ihre Anhänger.
Do not despair. This is not a time to throw up our hands. This is a time to roll up our sleeves.
Es sei nicht die Zeit, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen. Es sei die Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. US-Präsident Joe Biden war bei Harris' Ansprache nicht dabei. Er würdigte sie aber in einer Stellungnahme als großartige Partnerin und Staatsdienerin voller Integrität, Mut und Charakter. Auch Biden hat Donald Trump zum Sieg gratuliert und ihn zu einem Treffen ins Weiße Haus eingeladen. Heute will Biden eine Ansprache an die Nation halten.
Eigentlich wollte Kanzler Scholz jetzt schon in Budapest sein beim Europagipfel, aber ihm ist etwas dazwischen gekommen, der Ampelbruch. Jetzt am Mittag trifft er sich erstmal mit Unionsfraktionschef Merz, um auszuloten, inwieweit die Union mitspielt bei der rot-grünen Minderheitsregierung. Danach fliegt Scholz dann aber doch nach Ungarn, denn auch in Europa steht ja einiges auf dem Spiel. Oliver Schosch berichtet vom Auftakt des Gipfels in Budapest.
Der Europagipfel in Budapest besteht aus zwei Teilen. Am heutigen Donnerstag geht es los mit dem sogenannten Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Ein Format, das vor 2 Jahren eingeführt wurde auf Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. 47 Staaten sind eingeladen, alle europäischen Staaten außer Russland und Belarus, das den russischen Krieg gegen die Ukraine unterstützt. Dazu kommen noch die Türkei und die Kaukasusstaaten Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Worum es geht, erklärte der Präsident des Europäischen Rats Charles Michel bei seiner Ankunft am Kongresszentrum im Puskas-Stadion in Budapest. Wir haben einen gemeinsamen Kontinent und wir haben auch gemeinsame Ziele. Wir wollen mehr Frieden, wir wollen mehr Stabilität und mehr Sicherheit. Und hier haben wir eine Plattform für Dialog, aber auch für gemeinsame Beschlüsse und Aktionen. Unsere wichtigsten Themen heute sind Migration, Sicherheit und der erweiterte geopolitische Kontext inklusive der Wahlen in den USA. Eine der aktuell wichtigsten Fragen, wird der künftige Präsident der USA, Donald Trump, die Ukraine weiter mit Waffen unterstützen, damit sie sich gegen den russischen Angriff verteidigen kann? Oder werden die EU und die NATO künftig ohne die USA auskommen müssen? Beim Gipfel in Budapest mit dabei ist auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Er scheint davon auszugehen, dass die NATO weiter auf die USA zählen kann und dass Trumps Austritt aus dem Militärbündnis nur eine leere Drohung war.
When he was president, he was the one in NATO.
who stimulated us to move over the 2%.
Als Trump das erste Mal Präsident war, war er derjenige, der uns dazu gebracht hat, dass wir mehr als 2% unserer Wirtschaftsleistung für Rüstung ausgeben. Und die NATO muss noch weiter zulegen. Heute habe ich vor allem ein Thema im Hinterkopf, dass Nordkorea in den russischen Krieg hineingezogen wird. Wir sehen immer mehr, dass Nordkorea, der Iran, China und natürlich Russland immer stärker zusammenarbeiten.
And what we see more and more is that North Korea, Iran, China and of course Russia are working together.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist auch unter den Gästen, die vom ungarischen Premier Viktor Orban vom Puschkas-Stadion begrüßt wurden. Auch weitere Staats- und Regierungschefs von Krisenregionen wurden eingeladen, darunter auch aus Armenien und Aserbaidschan, die im Bergkarabach-Konflikt gegeneinander gekämpft haben. Aserbaidschan hat die Region im vergangenen Jahr durch eine große, von der Türkei unterstützte Militäroffensive zurückerobert. Und die Präsidentin des Kosovos und der Präsident Serbiens sind da. Die beiden Länder sind im Streit über den Status der einst serbischen Provinz Kosovo, die heute von den meisten Staaten als unabhängig anerkannt wird. Die gerade wiedergewählte proeuropäische Präsidentin Moldaus, Maya Sandu, will die Gelegenheit nutzen, um vom Ablauf der Präsidentschaftswahl zu berichten und von der russischen Gefahr in ihrem Land zu warnen.
I am proud of every single Moldovan who stood up for democracy.
Ich bin stolz über jeden Bürger aus Moldau, der für Demokratie aufgestanden ist. Bei der Wahl gab es große Herausforderungen. Stimmen wurden gekauft durch Geld russischer Oligarchen. Es gab Versuche, das Land zu destabilisieren. Die Bürger Moldaus wollen Frieden, Demokratie und eine europäische Zukunft. Ich bin heute hier, um mit den Anführern der Europäischen Union zu sprechen und ich werde ihnen sagen, dass wir mehr Unterstützung brauchen. Wir brauchen geschützte Institutionen. Die Bürger müssen über die Zukunft Moldaus entscheiden und nicht das russische Geld. Moldaus Weg in die EU. Die EU ist nicht nur für unser Land wichtig, sondern für den gesamten Kontinent.
And of course, Moldova's EU-Path is important not just for Moldova, but for the stability and security on the continent.
Nach dem Treffen der Europäischen Gemeinschaft werden dann morgen die 47 teilnehmenden Staaten auf 27 EU-Staaten reduziert. Denn dann geht es weiter mit einem informellen Treffen des Europäischen Rats.
Zum Wetter im Saarland. Auch heute wieder neblig, trübes Novemberwetter. Am Nachmittag kann ganz vereinzelt mal die Sonne rauskommen. Die Höchsttemperaturen heute 7 Grad in Otzenhausen und 11 Grad in Perl. Morgen weiter überwiegend neblig und bedeckt, nur hier und da mal mit Sonne bei bis 11 Grad. Am Samstag dagegen kann im Laufe des Tages dann doch öfter mal die Sonne rauskommen. Dann kann es auch wieder bis 14 Grad warm werden. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Das Ende der Ampelkoalition, darum geht es heute auch in den Kommentaren der internationalen Presse. Die Neue Zürcher Zeitung blickt dabei auf das Pressestatement des Kanzlers. Deutschland ist ein starkes Land, behauptet Scholz. Es ist nicht die einzige kolossale Fehleinschätzung. In Wahrheit ist Deutschland schon lange kein starkes Land mehr. Es ist eine von der Deindustrialisierung bedrohte Nation, deren Unternehmen unter einer enormen Steuerlast, viel zu hohen Energiekosten und einer aberwitzigen Bürokratie leiden. Die innere Sicherheit ist durch die nach wie vor weitgehend ungeregelte Massen- und Armutsmigration erodiert. Die belgische Zeitung De Standaard schreibt: Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus war für Scholz ein zusätzlicher Grund, Geld für die Stärkung Deutschlands auszugeben. Er hatte Lindner vorgeschlagen, die Schuldenbremse zu lösen, um diese hohen Kosten zu finanzieren. Doch Lindner, der die deutsche Tradition eines ausgeglichenen Haushalts verteidigte, wollte dem nicht zustimmen. Lindner kehrte zu dem liberalen Konzept zurück, dass den Unternehmen so viel Freiheit wie möglich gegeben werden sollte, damit die Wirtschaft wachsen kann. Das ist eine andere Vision als die, die dem Koalitionsvertrag 2021 zugrunde lag. Die italienische Corriere della Sera findet, Scholz hatte kein Glück. Der Kanzler entließ seinen eigenen Finanzminister und beendete die Ampelregierung, die zweitkürzeste Regierung in der deutschen Geschichte. Immerhin schaffte es Scholz, diesen unrühmlichen Rekord nicht zu knacken. Letztlich zahlt Scholz für seine Unfähigkeit, einem Experiment, das Deutschland modernisieren sollte, eine Identität und eine Richtung zu geben. Er hatte kein Glück, denn sofort brach der Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen für Deutschland aus. Nun ist es an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Krise von Schloss Bellevue auszusteuern, so wie es im italienischen Präsidentenpalast oft passierte. Deutschland scheint mit der Krise ein italienisches Schauspiel nachzuspielen, das hierzulande bisher noch niemand gespielt hat.